Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön hier zu sein. Letzte Woche hat es ja leider nicht geklappt, aber diese Woche bin ich wieder fit. Wisst ihr, warum ich alte Menschen wirklich gerne mag? Aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist der, dass man wirklich viel von ihnen lernen kann. Sie haben oft einen anderen Blick auf das Leben, viel mehr Erfahrung, viel mehr erlebt. Das hier ist meine Oma. Und die liest sehr viel in der Bibel und ich spreche immer gern mit ihr, weil von ihr lernt man immer wirklich gute Weisheiten. Und ein Spruch, den sie gerne sagt, der heißt: Betend und auf Gott vertrauen wollen wir in die Zukunft schauen. Also damit meint sie, bevor wir uns zu viel Sorgen um die Zukunft machen, wollen wir doch lieber unser Vertrauen auf Gott setzen, unsere Anliegen im Gebet vor ihn bringen und ihm vertrauen. Er ist ein sehr guter Spruch und heute in der Predigt wird es auch um eine Person gehen, die ihr Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Das ist das Thema der Predigt, Vertraue auf Gott. Es handelt sich um Elisa, beziehungsweise eigentlich um eine Witwe, mit der er viel zu tun hatte. In der Gemeinde Massenbach, in der Laura und ich jetzt hingehen, hatten wir eine Predigtreihe über Elisa, aber ich dachte, auch wenn es hier kein Teil der Predigtreihe ist, passt es trotzdem sehr gut. Deswegen will ich jetzt kurz nochmal das Leben von Elisa kurz umreißen, dass wir ihn nochmal vor Augen haben, wer das gleich nochmal war. Elisa ist ja als der Schüler von Elia sein Nachfolger geworden. Also er war ja erst so der Mitläufer von Elia, sein Vertrauter eigentlich. Und am Ende von Elias Leben, bevor er entrückt wurde, hat er um die doppelte Kraft von ihm gebeten und sie ja auch bekommen. Man sieht es auch an der Anzahl der berichteten Wunder. Von Elia sind 7 Wunder berichtet und von Elisa sind es 14, also doppelt so viel. Da war zum Beispiel die Reinigung einer verdorbenen Quelle, die Vermehrung von Öl von einer armen Witwe oder auch die Heilung des Hauptmanns vom Naaman. Für unsere Predigt heute ist allerdings die Begegnung mit einer Frau aus Schunem wichtig. Sie hat für Elisa extra ein Zimmer anbauen lassen an ihr Haus und hat sich um ihn gekümmert. Und als Dank dafür hat Elisa ihr einen Sohn versprochen. Der hatte ihr gefehlt, sie hatte keinen Sohn. Er hat ihr einen Sohn versprochen und sie hat ihn auch bekommen. Allerdings nach einiger Zeit, als er noch ein Kind war, ist der Sohn recht plötzlich verstorben. Die Frau ist dann zu Elisa gegangen und er hat zu Gott gebetet und der Junge ist wieder lebendig geworden. Und da setzt jetzt der Predigttext an. Also um diese Frau geht es. Der Predigttext steht in 2. Könige 8, 1 bis 6. Ich will ihn mal lesen. Und Elisa redete mit der Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte, und sprach: Mach dich auf und gehe hin mit deinen Hausgenossen, und halte dich in der Fremde auf, wo du kannst. Denn der Herr hat eine Hungersnot herbeigerufen, und sie kommt auch in das Land 7 Jahre lang. Und die Frau machte sich auf und machte es so, wie der Mann Gottes sagte. Und sie zog mit ihren Hausgenossen und hielt sich 7 Jahre lang im Land der Philister auf. Als nun die 7 Jahre vorbei waren, kam die Frau wieder aus dem Land der Philister, und sie ging hin, um dem König anzurufen, wegen ihres Hauses und wegen ihrer Felder. Der König aber redete eben mit Gehasi, dem Knecht des Mannes Gottes. Und er sprach: Erzähle mir doch alle die großen Taten, die Elisa getan hat. Und es geschah, während er dem König erzählte, wie jener einen Toten lebendig gemacht hatte, siehe, da kam eben diese Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte, dazu und rief den König an, wegen ihres Hauses und wegen ihrer Felder. Da sprach Gehasi: Mein Herr und König, dies ist die Frau und dies ist ihr Sohn, den Elisa lebendig gemacht hat. Und da fragte der König die Frau und sie erzählte es ihm. Da gab ihr der König einen Kämmerer mit und sprach: Verschaffe ihr alles wieder, was ihr gehört, da zu allen Ertrag der Felder, seit der Zeit, da sie das Land verlassen hat, bis jetzt. Also so viel zum heutigen Predigttext, zur Geschichte. Also Elisa geht zu der Frau, dessen Sohn er lebendig gemacht hat und sagt: Hey, hier kommt eine Hungersnot, pack deine Sachen 7 Jahre lang und schau, dass du woanders hinkommst. Und die Frau hat es gemacht und als sie wiederkommt, war natürlich ihr Haus und ihre Felder und so nicht mehr in ihrem Besitz. Und sie ist dann zum König gegangen, um das wieder quasi zurückzufordern. Das war auch ihr gutes Recht. Also nach mosaischem Gesetz ist der Grundbesitz unverkäuflich, den konnte sie quasi wieder zurückfordern. Aber es ist natürlich keine Selbstverständlichkeit in gottlosen Zeiten von Israel, dass eben sie auch ihr Recht eingefordert bekommt. Also das war jetzt unsicher, ob sie das jetzt wieder zurückbekommt. Aber beim König sitzt da eben dieser Gehasi, der Diener von Elisa, der kommt nicht in allen Geschichten sonderlich gut weg. Aber hier sitzt er beim König und erzählt ihm quasi Geschichten. Und da kommt ihm die Frau und er sagt, ey, das ist doch die Frau. Und der König war natürlich dann ganz begeistert, dass er das jetzt live sehen kann, aus erster Hand erfahren und gibt dann quasi die Felder und ihr Eigentum wieder zurück. Und auch eigentlich mehr, als sie verdient hat, also weil die Erträge, die sie verpasst hat, hat sie auch wieder bekommen. Was kennzeichnet das Handeln der Frau? Ich würde sagen, es ist Vertrauen. Also Vertrauen auf Elisas Worte, beziehungsweise Vertrauen auf den Gott, der hinter Elisas Worte steckt. Und das ist auch das Thema der Predigt, Vertraue auf Gott. Bevor wir tiefer einsteigen, klären wir noch kurz mal, was Vertrauen überhaupt ist. Laut Wikipedia heißt es so, Vertrauen bezeichnet die subjektive Überzeugung von der Richtigkeit und Wahrheit von Handlungen, Einsichten und Aussagen beziehungsweise der Redlichkeit von Personen. Also das ist jetzt mal so die Definition, was man so findet. Damit ist eigentlich gemeint, dass man quasi jemanden einfach für glaubwürdig erachtet. Also die Frau hat Gott vertraut, ihn als glaubwürdig erachtet, seine Worte für wahr erachtet und hat auch danach gehandelt. Also daran sieht man ja, dass sie wirklich vertraut, dass sie nicht nur mit dem Mund das bekennt, sondern auch eben danach lebt. Und klar hätte sie sagen können, was, eine Hungersnot? Also das glaube ich erst, wenn ich sehe, ich habe ja jetzt noch genug zu essen. Aber das hat sie nicht gemacht. Sie hat Gott vertraut und seinem Rat gefolgt. Und sie hat es auch gemacht, obwohl sie sich eigentlich nicht hundertprozentig sicher sein konnte. Klar, was Gott sagt, stimmt, aber was ist, wenn Elisa sich geirrt hat und die Worte gar nicht von Gott waren? Oder was ist, wenn die Hungersnot auch in das Land der Philister kommt? Oder was ist, wenn sie als Fremde in dem fremden Land, als Frau, wenn die Philister irgendwas antun? Und wer garantiert ihr eigentlich, dass sie dann ihr Haus wieder zurückbekommt? Wenn sie geht, vielleicht landet sie dann auf der Straße irgendwann. Ja, es gab noch offene Fragen, die diese Frau bestimmt bewegt hat, aber sie hat ihr Vertrauen auf Gott gesetzt und Gott hat das Vertrauen auch belohnt. Ich meine, das heißt nicht, dass die Frau es im Leben immer leicht gehabt hat. Das ganz und gar nicht. Wir lesen an anderen Stellen, dass sie eben lange ohne einen Sohn leben musste, dass sie, nachdem sie den Sohn bekommen hat, der eben auch zusehen musste, wie er gestorben ist. Ihr Ehemann wird als sehr passiv und als wenig hilfreich beschrieben. Und natürlich musste sie auch ihre Heimat als Flüchtling wegen der Hungersnot verlassen. Und danach sich auch eben wieder darum kümmern, dass sie eben auch wieder in ihren Besitz kommt. Also es war natürlich nicht alles leicht und ich will auch nicht mit der Frau tauschen müssen. Aber dennoch muss man sagen, dass ihr Vertrauen auf Gott sich gelohnt hat. In ihrem Leben hat sich auch der Spruch meiner Oma bestätigt. Betend und auf Gott vertrauen, wollen wir in die Zukunft schauen. Ja, es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen. Er ist ja derjenige, der alles in der Hand hat. Er weiß alles, er kennt uns und führt uns. Und klar sollen wir nicht faul sein oder grob fahrlässig oder irgendwie uns nicht mehr um Sachen kümmern. Aber diese krassen Sorgen, die wir uns manchmal machen, die können wir bei ihm abgeben. Wir haben einen Gott, der mit uns geht. Er ist unser Vater und wir können mit ihm unsere Anliegen besprechen, unsere Entscheidungen mit ihm gemeinsam treffen nach seinem Willen und ihm unsere Sorgen klagen und nach seinen Maßstäben leben. Ja, das ist wirklich wundervoll. Vertraue auf Gott. Ja, schön, aber vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, wie geht denn das? Wie vertraue ich denn jetzt auf Gott? Das ist doch gar keine so leichte Sache. Naja, hat die Frau in der Geschichte schon immer so ein Vertrauen auf Gott gehabt oder hat sie es erst entwickeln oder lernen müssen? Also, wir sehen, dass als Elisa ihr den Sohn verspricht, sie erstmal gar kein Gottvertrauen hat. Also in der Bibel wird berichtet, da heißt es, Elisa sagt, um dieselbe Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn ans Herz drücken. Sie antwortete, ach nein, mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Also sie hat ganz klar gesagt, das, was du mir jetzt versprochen hast, das ist eine Lüge. Also man sieht, ganz am Anfang hatte die Frau eben kein Vertrauen auf die Worte Gottes. Aber nachdem sie den Sohn in den Händen gehalten hat, hat sie gemerkt, ja, Gott hat sein Versprechen gehalten. Und nachdem der Sohn todkrank war und gestorben ist, wird gleich berichtet, wie sie extrem zielstrebig zu Elisa geht und bei Gott eben Hilfe sucht. Und jetzt, als Elisa zu ihr kommt und sagt, sie soll ihre Sachen packen, lesen wir auch nichts von irgendwelchen Einwänden. Ja, sie macht's einfach und zieht los. Und bei uns ist es auch nicht wirklich anders. Das Vertrauen zu Gott muss sich erstmal entwickeln. Wir müssen es auch lernen. Das heißt, der erste Punkt, vertraue auf Gott durch Erlebnisse. Wenn wir in kleinen Dingen unser Vertrauen auf ihn setzen und merken, dass Gott es gut macht, dann können wir ihm immer mehr vertrauen, von ganzem Herzen. Ja, von daher an dieser Stelle erstmal die Ermutigung, selber Schritte im Glauben zu gehen, selber Erfahrungen mit Gott zu machen, ihn besser kennenlernen, in der Bibel lesen, durch Gebete mit ihm sprechen, ja, ihm die Sorgen und Anliegen sagen und kleine und große Dinge mit ihm teilen und ihm einfach um Hilfe bitten. Und natürlich können wir vom Kopf aus, können wir sagen, ja, ich vertraue ja Gott, aber ich glaube, so richtig vom Herzen, das tiefe Vertrauen in Gott wächst mit der Zeit. Und klar, es wäre schön, wenn jetzt alles immer so einfach wäre. Ich würde gerne eine Predigt halten, mich hier vorne hinstellen und sagen, ja, wenn ihr auf Gott vertraut, dann wird alles leicht sein, dann wird euch nichts Schlimmes passieren. Vertraue auf Gott und du wirst immer Gelingen haben, du wirst nie einen Schicksalsschlag erleben und alles wird super werden. Du wirst Erfolg haben, wohin du auch gehst. Also das würde ich gerne mal halten, so eine Predigt. Aber ich denke, wir alle wissen, so einfach ist es dann doch nicht. Und so einfach will ich es mir heute Morgen in der Predigt auch nicht machen. Ich meine, oft ist es so, dass man Erfolg hat. Also oft ist es so, dass wer mit Gott lebt, den segnet er. Dem geht es auch wirklich gut. Und Christen haben es oft leichter. Sie müssen nicht alleine durchs Leben gehen. Sie haben Gott, dem sie ihre Sorgen anvertrauen können. Sie müssen nicht mehr die verzweifelte Leere in ihrem Herzen füllen, weil sie schon gefüllt ist. Ja, sie haben eine feste moralische Grundlage. Und ohne diese Grundlage, wer würde dann noch sagen, was gut oder schlecht ist, wie man leben soll? Als Christ haben wir da einen deutlichen Vorteil. Wer mit Gott lebt, wird vor vielen Dummheiten bewahrt. Das ist ganz klar. Das lohnt sich, ihnen in allen Lebensfragen zu vertrauen. Aber auch Christen können natürlich manchmal abrutschen und Dummheiten machen. Und Christen kennen es auch, dass man betet und eben nichts passiert, dass Dinge ganz anders laufen. Und ich bin mir sicher, dass heute Morgen hier der ein oder andere sitzt, der auch sagt, ja, ich wurde von Gott schon mal enttäuscht oder ich habe gebetet, und Gott hat trotzdem genau das Gegenteil zugelassen. Oder ja, ich habe doch Gott vertraut, aber trotzdem hat er dies oder jenes gemacht. Also da bin ich mir sicher, dass heute hier morgen einige sitzen, die das kennen. Ja, vielleicht kam alles ganz anders, als man sich's gewünscht hätte. Vielleicht hast du von Gott etwas erbeten und das Gegenteil ist eingetroffen. Ich weiß nicht, was jeder von euch jetzt genau erlebt hat oder was bei euch in eurem Herzen drin steckt. Aber auf diese Enttäuschung Gott gegenüber will ich noch kurz eingehen. Als erstes will ich erstmal sachlich sagen, dass jetzt eine Enttäuschung als solche eigentlich gar nicht negativ ist. Und wenn ihr mal überlegt, das Wort Enttäuschung beinhaltet ja, dass man davor getäuscht war. Also man verliert diese Täuschung. Und ich meine, Gott täuscht einen ja nicht absichtlich, aber wir haben doch trotzdem manchmal ein verzogenes oder entstelltes Bild von Gott. Und das heißt, wenn man quasi von Gott enttäuscht wird, kann es manchmal auch einfach sein, dass unsere Vorstellung von ihm wieder ins rechte Licht gerückt wird. Dass da, wo wir vielleicht falsche Vorstellungen haben, Gott mit diesen falschen Vorstellungen mal aufräumen musste. Also das will ich erstmal sagen, dass es nicht unbedingt negativ ist zu sagen, okay, ich wurde von Gott enttäuscht. Je nachdem, bei welcher Sache es sich handelt. Zum Beispiel als praktisches Beispiel, unser letztes Auto war ein Toyota Corolla. Und er hat sich schon deutlich gemacht, dass er nicht mehr ganz so lange durchhalten wird. Und ich habe zu Gott gebetet, ah Gott, bitte lass doch wenigstens noch das Auto den nächsten 10.000er Schritt in den Kilometern erreichen. Der hatte 273.000 und ich habe gedacht, ah, wenigstens die 280 knacken, das wäre doch was. Das habe ich gebetet, dass er noch ein paar Kilometer schafft und auch, dass ich dachte, okay Gott, wenn er schon kaputt gehen sollte, dann bitte schenk dir, dass nicht in einer ganz blöden Situation kaputt geht. Also das kann ja auch immer mal in schwierigen oder in besseren Situationen sein. Es war dann tatsächlich so, dass er ziemlich schnell kaputt gegangen ist. Also die 280 hat er längst nicht erreicht. Aber Gott hat das Gebet erhört, dass er nicht an einer blöden Situation kaputt geht. Denn ich war gerade auf dem Nachhauseweg von der Arbeit, hätte Laura abgeholt, die Sachen ins Auto geladen, wir wären nach Hause nach Bayern gefahren. Und es hätte gut sein können, wenn es ein paar Stunden später passiert wäre, dass es irgendwo nachts auf der Autobahn kaputt gegangen wäre. Und so ist das Auto quasi vor der Haustür an einer übersichtlichen Stelle kaputt gegangen, das Getriebe hatte den Schaden gleich blockiert, hätte auch mitten in der Kurve oder sonst wo sein können. Also das hat Gott erhört und er hat sogar sehr geholfen beim Aufladen und beim Verkaufen. Und dafür hatte ich ja eigentlich gar nicht gebeten, aber das Getriebe, da ist ein Zahnrad zerbrochen, es war alles blockiert, die Reifen haben sich nicht mehr gedreht, da ging gar nichts mehr. Aber Gott hat es trotzdem geschenkt, dass wir quasi auf den Anhänger, der hatte keine automatische Seilwinde, dass wir das Auto hochziehen konnten, konnten wir trotzdem noch mit dem Auto noch 2 Meter auf diese Plattform fahren. Und danach wurde er wieder abgeladen und dann war es wieder blockiert. Also aus meiner Sicht ein völliges Wunder, dass wir quasi den noch so gut abladen konnten. Und ein Bekannter von uns aus Rumänien hat es repariert, wieder fit gemacht und wir haben sogar eigentlich noch ganz gutes Geld dafür bekommen. Und da habe ich gemerkt, okay, Gott spielt da irgendwie nach anderen Regeln. Ich hatte meine Vorstellung, wie die Dinge mit diesem Auto laufen sollten und es kam dann anders, aber es war doch irgendwie gut, wie es Gott gemacht hat. Und natürlich handelt ein Gott, der allwissend und allmächtig ist, nicht immer so, wie wir beschränkte Menschen es für richtig halten. Natürlich sind seine Gedanken und Wege höher als unsere Gedanken und Vorstellungen. Und wenn du von Gott enttäuscht worden bist, dann will ich dir 2 Verse ans Herz legen. Natürlich in dem Wissen, dass manche Sachen niemals final geklärt werden. Dass auch diese 2 Verse vielleicht für dich nicht die abschließende Antwort auf alle Fragen sind. Aber ich denke, sie können uns trotzdem helfen, wenn wir sie im Kopf behalten. Erst einmal Habakkuk 2, Vers 20. Da steht, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Erde. Ich habe den Vers ausgesucht, um zu verdeutlichen, okay, Gott ist zu groß, als dass wir es besser wissen könnten. Wir können ihm nicht unterstellen, einen Fehler gemacht zu haben und wir können ihn auch nicht anklagen. Nein, Gott ist in seinem heiligen Tempel. Er ist der ewige, heilige und perfekte Gott. Er ist der Höchste und der Mächtigste. Er ist Liebe und Gerechtigkeit. Wie sollten wir ihm da noch was vorwerfen? Wir können nicht einmal sagen, ob Gott eine Bitte in einem Moment abgewiesen hat oder sie vielleicht nur auf später verschoben hat. Wir können nicht einmal sagen, ob Gott vielleicht einen anderen, einen viel besseren Weg für uns ausgedacht hat. Das wissen wir alles nicht. Von daher denke ich, wir können Gott vertrauen, dass er ein großer und mächtiger Gott ist. Er ist in seinem heiligen Tempel und Gott weiß, was er tut. Ich weiß aber auch, dass es nicht immer nur darum geht, Gott anzuklagen oder so oder sagen, er würde einen Fehler machen. Manchmal ist man einfach nur verletzt und irgendwie enttäuscht. Vielleicht fühlt man sich nicht mehr geliebt, nicht mehr beachtet, denkt man sich, ja Gott, was soll das jetzt? Hast du mich vergessen oder was ist hier los? Und deswegen habe ich noch den 2. Vers dabei, Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ja, wir haben einen Gott, dem wir vertrauen dürfen. Ein Gott, der es wirklich gut mit uns meint. Im gleichen Kapitel steht auch, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Hohes oder Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Ja, Gott liebt uns und es ist eine Sache zu sagen, Gott weiß, was er tut, er ist mächtig genug, aber dann gehört es dazu zu sagen, aber Gott liebt dich auch. Gott hat für dich das Beste im Sinn. Und ich denke, diese Kombi müssen wir uns merken, dass Gott weiß, was er tut und es auch trotzdem gut mit uns meint. Meine Mutter hätte gesagt, Junge, schreib dir das hinter die Ohren. Und diese Redewendung sage ich euch auch, Leute, schreibt euch die zwei Verse hinter die Ohren. Habakkuk 2, Vers 20 und Römer 8, Vers 28. Ich weiß, manches auf der Erde werden wir vielleicht nie verstehen und es gibt Dinge, die sind unmöglich zu erklären, die uns einfach sprachlos zurücklassen. Manchmal bleibt ein großes Fragezeichen bis zum Schluss stehen und im Himmel können wir Gott danach fragen, aber hier auf der Erde werden wir manches nie los. Aber auch an diesem Punkt geht es darum, Gott zu vertrauen. Gott auch bei den Fragezeichen, die wir noch in unserem Leben haben, zu sagen, ja Gott, aus meiner Sicht verstehe ich das nicht, aber ich will dir vertrauen, dass du es gut machst. Auch die Frau in der Geschichte musste ja durch viele unverständliche Turbulenzen und trotzdem hat sie an Gott festgehalten. Und ich, so wenn ich jetzt in die letzte Woche schaue oder in die letzten zwei Wochen bei mir im Alltag, muss ich auch sagen, da sind so viele Sachen passiert, die eigentlich Kleinigkeiten, aber die so viel einfach so schief gegangen sind, wo ich mir auch manchmal dachte, Gott, was soll das jetzt? Du kannst mir doch wenigstens ein bisschen jetzt hier helfen. Ich bete dich und dann wird es noch schlimmer. Aber wir wollen unser Vertrauen auf ihm setzen. Es lohnt sich. Eine andere Sache, durch die wir Vertrauen lernen können, ist Erzählungen. Vertraue auf Gott durch Erzählungen. Ja, die Frau hat Gottes Wirken bei ihrem Sohn und auch bei der Bewahrung vor der Hungersnot erlebt. Und als sie vor dem König steht, ist es dran, das, was sie mit Gott erlebt hat, auch weiterzusagen. Als sie zum König geht, sitzt der Gehasi da und erzählt die Geschichten. Und ich weiß nicht, ob er dem König die Geschichten erzählt, um sich irgendwie Pluspunkte einzusammeln oder so, oder ob es wirklich darum geht, Gottes Taten groß zu machen. Das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Auf jeden Fall sitzt er da und erzählt dem König Geschichten, die Gott durch Elisa getan hat. Und das Schöne ist, die Frau kann aus erster Hand diese Geschichte weitergeben. Und wir lesen zwar nicht, dass der König jetzt einen großen geistlichen Aufschwung gehabt hätte, aber trotzdem war er so beeindruckt, dass er gleich ganz viel zurückgegeben hat. Und ich denke, bei uns ist das Gleiche. Es lohnt sich, die Erlebnisse, die wir mit Gott gemacht haben, anderen weiterzuerzählen. Ob es jetzt hier in der Gemeinde ist oder auch von Leuten, die Gott noch nicht kennen, auf der Arbeit oder sonst wo. Und ich meine, wenn ich jetzt meinem Arbeitskollegen ein Erlebnis erzähle, was ich mit Gott erlebt habe, dann ist es manchmal auch unwahrscheinlich oder so, das passiert dann nicht so oft, dass er auch gleich sich dem Glauben zuwendet. Aber meine Erfahrung ist trotzdem, dass dann Leute doch beeindruckt sind. Dass sie merken, wow, da ist einer, der glaubt an etwas, der lebt danach und der erlebt auch was mit seinem Gott. Das finde ich doch tief beeindruckend. Es gibt Gott die Ehre und es macht wirklich Eindruck zu sehen. Also es lohnt sich, das, was Gott tut, anderen weiterzuerzählen. Und da ist es natürlich wichtig, Gott selber zu kennen und mit ihm Erfahrungen zu machen, mit ihm durchs Leben zu gehen. Deswegen war ja der erste Punkt, dass wir erstmal selber was erleben. Aber dann ist es eben an uns dran, es auch weiterzuerzählen. Und natürlich ist es hilfreich, wenn wir von anderen Christen hören, wie ihr Vertrauen auf Gott nicht enttäuscht worden ist. Wenn ich sehe, wie ein anderer auf Gott sein Vertrauen setzt und Gott hat es gut gemacht, dann weiß ich auch, okay, ich kann auch mein Vertrauen auf diesen gleichen Gott setzen. Deswegen will ich euch ganz stark ermutigen, erzählt, was ihr mit Gott erlebt habt. Ich bin sicher, dass hier sind so viele Leute in diesem Raum und ich bin sicher, dass jede Woche hier Leute sitzen, die irgendwas Gutes mit Gott erlebt haben. Und dann ist es eigentlich schade, wenn man diese Dinge für sich behält. Wenn man nur als Einzelkämpfer durchs Leben geht und zwar selber mal eine gute Erfahrung macht und dann mal vielleicht länger nichts. Es wäre doch schön, wenn wir das, was wir erleben, miteinander teilen, uns gegenseitig ermutigen und in diesem Vertrauen stärken. Es gibt genug Dinge auf dieser Welt, die uns Zweifel bereiten. Es gibt genug Dinge, die uns irgendwie fertig machen, die wir nicht verstehen können, wo wir nicht weiter wissen. Lasst uns doch gemeinsam eine Ermutigung sein. Und ich meine, ich muss mich selber da in der eigenen Nase packen. Vor einigen Wochen war ich bei meinen Eltern zu Hause mit Laura am Chiemsee und wir sind da in der Sonne gelegen. Sie hatte eine billige Sonnenbrille aufgehabt und ich wusste im ersten Moment gar nicht, was passiert ist. Sie steht auf, reißt die Brille runter, ich sehe, das Nasenpad fällt runter und dann meint sie, ja, wo ist die Schraube hin? Und dann sage ich, wie, wo ist die Schraube hin? Ja, die Schraube von dem Nasenpad. Und da hat es nicht lange gebraucht, bis wir verstanden haben, sie ist gelegen und die Schraube hat sich gelockert und ist in ihr Auge gefallen. Und also danach habe ich echt gestaunt, weil die Schraube war echt lang und auch spitz. Auf jeden Fall, dann sitzt man da und sie hat so eine Schraube im Auge und man guckt und sieht nichts. Und so, wo ist sie jetzt? Wie kriegt man die jetzt wieder raus? Und sie hat dann angefangen, so ein bisschen zu poolen. Und ich saß ganz hilflos daneben, habe natürlich gebetet. Und auch überlegt, okay, was machen wir jetzt? Sollen wir weiter poolen oder verletzen wir damit das Auge? Sollen wir gleich zum Arzt? Aber es ist Samstagabend. Wie ist jetzt die Nummer vom ärztlichen Notdienst? Wie weit wäre das nächste Krankenhaus entfernt? Was machen wir jetzt? Und da gleich rattern diese Fragen durch und natürlich betet man auch. Und Gott hat es echt richtig gut geschenkt. Also die Schraube ist dann sehr schnell irgendwie aus dem Auge wieder rausgekommen. Und es war so krass, weil das Auge war nicht verletzt, es ist gar nichts, es ist einfach und richtig gut gegangen. Und da muss ich echt sagen, boah, Gott sei Dank, ey. Also das war mir so ein Schock danach, wo ich dachte, boah, wie schnell kann was passieren? Und das hätte ganz anders ausgehen können. Und trotzdem hat uns Gott bewahrt. Und dann dachte ich mir doch in dem Moment, ah, ja, das will ich sonntags im Gottesdienst berichten. Und habe ich es gemacht? Nein. Irgendwie dann in dem Moment habe ich es vergessen, dass ich erzählen wollte. Und dann am Sonntag drauf dachte ich mir, ah, jetzt ist eh schon so lange her. Und ich habe es dann nicht gemacht. Und da muss ich sagen, boah, das ist so schade, wenn man sowas Schönes mit Gott erlebt, es für sich zu behalten. Deswegen habe ich es jetzt hier eingebaut, dass ich es dann doch noch erzähle, weil es einfach schön ist, das miteinander zu teilen, was wir mit Gott erlebt haben. Also nehmt euch das in euren Alltag mit. Setzt euer Vertrauen auf Gott. Vertraue auf Gott durch Erlebnisse, geh mit ihm durchs Leben und ganz in praktischen Dingen entscheide nach seinem Willen. Geh mit ihm durchs Leben. Und dann, wenn du was Gutes mit ihm erlebt hast, dann ermutige andere darin, teile es und gib es weiter. Und ich will mit Omas Zitat schließen: Betend und auf Gott vertrauen, wollen wir in die Zukunft schauen. Amen.